Wer die Nachrichten verfolgt oder einfach nur in seine eigene Familie blickt, merkt schnell, wie zerbrechlich und verwundet das menschliche Leben ist. Gerade dann stellt sich die Frage, wie Gottes Rettungswille in einer solchen Welt konkret Gestalt annimmt. Die Pastoralbriefe zeigen, dass Gottes Weg nicht in spektakulären Wundern oder Engelserscheinungen besteht, sondern darin, dass Menschen sich von ihm ins Gebet ziehen lassen, damit sein Herz für die verlorene Welt hörbar und erfahrbar wird. Gebet als Atem des Gemeindelebens. Wenn Paulus Timotheus ins Herz der Gemeinde führt, beginnt er nicht bei Organisationsfragen, nicht bei Ämtern und Strukturen, sondern bei einem verborgenen Strom, dem Gebet. Hebrites, darum ermahne ich zuallererst, dass flehentliche Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen dargebracht werden für alle Menschen. Dieses zuallererst entlarvt, wie leicht wir die Reihenfolge verwechseln. Wir neigen dazu, zuerst zu planen, zu korrigieren, zu lehren und dann vielleicht zu beten. Für Paulus ist es umgekehrt, alles Reden, Leiten und Dienen soll aus einer Atmosphäre des Gebets hervorgehen. Gebet ist nicht eine fromme Verzierung des Gemeindelebens, sondern sein Atem. Wo eine Gemeinde aufhört zu beten, hört sie im tiefsten Sinn auf, Gemeinde zu sein, auch wenn Aktivitäten und Programme weiterlaufen. Im Gebet tritt die Gemeinde aus der Illusion eigener Kontrolle heraus und legt Menschen, Konflikte, Verantwortliche und Suchende in Gottes Hand. So bekennt sie, nicht unsere Klugheit trägt, sondern Gottes Leitung. Wenn wir ein richtiges Gemeindeleben haben wollen, brauchen wir zuerst ein Gebetsleben. Die Führenden, die in der Gemeinde mit dem Wort dienen, sollten darin die Führung übernehmen, ein solches Gebetsleben zu führen. Ein Gebetsdienst ist die Voraussetzung für die Verwaltung und das Hirtsein in einer örtlichen Gemeinde. Paulus verbindet dieses Gebetsleben ausdrücklich mit der Situation der Welt und der Obrigkeit, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller göttlichen Lebensweise und Ehrwürdigkeit. Ein betendes Herz bleibt nicht im Innerlichen gefangen, sondern umfasst auch gesellschaftliche und politische Wirklichkeiten. Dabei geht es nicht um religiöse Machtausübung, sondern darum, einen Raum zu erbitten, in dem das Evangelium ungehindert klingen und ein Leben in Gottesfurcht wachsen kann. Wo eine Gemeinde ihre Umgebung vor Gott bringt, wird sie innerlich weich und weit, sie sieht nicht mehr zuerst Gegner und Probleme, sondern Menschen, für die Christus gestorben ist. Eine solche betende Haltung schafft eine stille Kraftmitte, Gott selbst bekommt Raum, zu trösten, zu korrigieren und zu führen. Das ermutigt, das eigene Gemeindeleben nicht an sichtbarem Erfolg zu messen, sondern daran, ob in seiner Mitte dieses leise, beharrliche Atmen des Gebets hörbar bleibt, gerade dann, wenn vieles unklar ist. In einem solchen Klima kann auch ein müdes oder verunsichertes Herz neu aufatmen, weil es spürt, hier trägt nicht der Druck der Erwartungen, hier trägt der Gott, zu dem wir gemeinsam rufen. Darum ermahne ich zuallererst, dass flehentliche Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen dargebracht werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller göttlichen Lebensweise und Ehrwürdigkeit. Ein Gemeindeleben, das aus Gebet lebt, gewinnt innere Ruhe, auch wenn die äußeren Umstände unruhig bleiben. Die Perspektive verschiebt sich, von der Frage, was wir alles leisten müssen, hin zu der Gewissheit, dass Gottes Handeln nicht an unseren Grenzen endet. Wer sich in dieses verborgene Gebetsatmen hineinziehen lässt, entdeckt mit der Zeit, dass sich der Ton der Gespräche verändert, dass Entscheidungen weniger von Angst und mehr von Vertrauen geprägt sind. So wird Gebet zum stillen Herzschlag, in dem sich Gottes Treue Tag für Tag neu spüren lässt. Gottes Verlangen, Rettung und volle Erkenntnis der Wahrheit. Wenn Paulus Gott hier unseren Rettergott nennt und sagt, er sei wohlgefällig in den Augen unseres Rettergottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen, öffnet er einen Blick in Gottes Herz. Dieser Wille ist keine kühle Verfügung, sondern ein brennendes Verlangen. Gott möchte Menschen nicht nur aus der Verlorenheit herausreißen, sondern sie in eine neue Wirklichkeit hineinführen. Rettung ist bei Paulus immer verbunden mit Erkenntnis, nicht im Sinn bloßer Information, sondern als Hineinwachsen in eine gelebte Wahrheit. Wahrheit ist hier die Realität dessen, was Gott in Christus getan hat und in seiner Gemeinde verwirklicht. Sie ist personhaft, weil Christus selbst die Wahrheit ist, und sie ist gemeinschaftlich, weil sie im Miteinander der Glaubenden Gestalt gewinnt. In Vers 4 sagt Paulus, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollten für alle Menschen beten, weil Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen errettet werden und die Wahrheit erkennen. Unser Gebet ist notwendig, damit Gottes Verlangen ausgeführt werden kann. Gerade im 1. Timotheusbrief, der von falschen Lehren und Verwirrung spricht, betont Paulus, das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wahrheit hängt also nicht in der Luft, sie hat ein tragendes Gerüst, und dieses Gerüst ist die Gemeinde. Wo Gott Menschen retten will, will er sie zugleich in diese tragende Struktur hineinführen, damit ihre Erkenntnis nicht theoretisch bleibt, sondern im konkreten Leben geprüft und vertieft wird. So wird deutlich, warum unser Beten für Menschen nicht bei der Bitte um eine einmalige Bekehrung stehen bleiben kann. Es geht darum, dass Augen aufgehen für Christus, dass Herzen sich von seinen Gedanken prägen lassen, dass der Weg in das Licht seiner Wahrheit hinein tatsächlich beschritten wird. Diese Perspektive bewahrt vor Resignation, auch wenn äußerlich wenig sichtbar geschieht, bleibt gewiss, dass jeder leise Schritt hin zu mehr Klarheit in Christus ein Echo von Gottes eigenem Verlangen ist. Wer sich innerlich mit diesem Willen verbindet, erfährt, dass das Gebet für andere nicht zur Last, sondern zur geteilten Freude mit dem Rettergott wird. Wo Gottes Wunsch nach Rettung und Wahrheit unser Inneres berührt, entsteht eine neue Sanftmut im Blick auf die, die noch ringen oder widerstehen. Paulus hofft, dass Gott Busse gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier wird deutlich, Wahrheit ist nichts, was wir anderen aufdrücken, sie ist ein Licht, in das Gott selbst hineinführt. Diese Haltung entlastet, das Gelingen liegt nicht in unserer Überzeugungskraft, sondern in Gottes Geduld. Zugleich lädt sie ein, unser Herz nicht zu verschließen. Für Menschen zu beten, die uns fremd, mühsam oder bedrohlich erscheinen, bedeutet, sich an die Seite des Gottes zu stellen, der niemanden vorschnell aufgibt. In solchem Beten kann Dankbarkeit wachsen, nicht, weil schon alles gut ist, sondern weil wir im Glauben wissen dürfen, dass Gottes Wille zur Rettung und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit stärker ist als die Dunkelheit, die wir vor Augen haben. Dies ist gut und wohlgefällig in den Augen unseres Rettergottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wer Gottes Verlangen nach der Rettung aller Menschen ernst nimmt, beginnt, seine Umgebung anders zu sehen, nicht als Landschaft aus Problemen, sondern als Feld, in das Gott sein Licht hineintragen will. Das Gebet wird dann zu einem stillen Mitgehen mit seinem Herzen. Daraus erwächst Hoffnung, die nicht an sichtbare Erfolge gebunden ist, sondern an den Charakter Gottes selbst. In dieser Hoffnung darf das eigene Beten, auch wenn es manchmal müde und tastend bleibt, zu einem leisen Einverständnis mit dem werden, was Gott schon längst beschlossen hat, Menschen zu gewinnen und sie in die befreiende Wahrheit Christi hineinzuführen. Der eine Mittler und das Prinzip der Menschwerdung. Mitten in seiner Rede über Gebet und Rettung stellt Paulus einen schlichten, aber gewaltigen Satz hin, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Hier verdichtet sich das Geheimnis der Heilsgeschichte. Der ewige Sohn, von dem es heißt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, ist Mensch geworden, hat Fleisch und Blut, Geschichte und Begrenzung auf sich genommen. Als der Mensch Christus Jesus steht er als Mittler zwischen Gott und Menschen, nicht nur, indem er für uns spricht, sondern indem er in seiner Person Gott und Mensch unauflöslich verbindet. In diesem Mittleramt gipfelt der Wille Gottes zur Rettung, denn in ihm hat Gott sich ein für alle Malachi auf die Seite der Verlorenen gestellt und den Preis für ihre Heimkehr getragen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Doch dieses Prinzip der Menschwerdung bleibt nicht auf Christus allein beschränkt, sondern prägt auch die Weise, wie Gott seinen Rettungswillen in der Geschichte ausführt. Er handelt durch Menschen, die er in seine Bewegung hineinzieht. Auffällig ist, wie oft entscheidende heilsgeschichtliche Schritte an betende Menschen gebunden sind. Das Haus des Cornelius ist ein eindrucksvolles Beispiel, Cornelius ist im Gebet, Petrus ist im Gebet, und in dieses doppelte Rufen hinein öffnet Gott den Weg, dass das Evangelium die Grenze zu den Nationen überschreitet. Gebet steht damit nicht neben Gottes Handeln, als frommer Zusatz, sondern gehört in das Zentrum seines Wirkens hinein. Wenn Gott Menschen rettet, tut er es gewöhnlich nicht an seiner Gemeinde vorbei, sondern durch sie hindurch, durch ihre Fürbitte, ihre Bereitschaft, zu hören, zu gehen, zu sprechen. In diesem Licht gewinnen unsere oft unscheinbaren Gebete eine überraschende Schwere, sie sind Ausdruck des gleichen Prinzips, nachdem Gott selbst in Christus Mensch geworden ist, Gott bindet sich an Menschen. Die Erkenntnis des einen Mittlers schützt zugleich vor Überforderung und vor Gleichgültigkeit. Sie bewahrt davor, sich selbst zum Retter zu machen, wir bleiben Geschöpfe, Mitwirkende, nicht die Quelle der Rettung. Es heißt nicht, viele Mittler, die Gott ersetzen, sondern ein Mittler, durch den Gott uns hineinzieht in seine Bewegung zum Menschen. Weil Christus der Mittler bleibt, darf auch unser Scheitern, unsere Begrenztheit und unsere Unvollkommenheit im Gebet nicht das letzte Wort haben. Er, der zur Rechten Gottes steht und für uns eintritt, nimmt unser tastendes Beten auf und verbindet es mit seiner vollkommenen Fürsprache. Das gibt Freiheit, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Vertrauen zu beten. Und es schenkt Trost, dass Gott sich unserer Menschlichkeit nicht schämt, sondern sie gebraucht. In diesem Vertrauen kann ein leises Herr, erbarme dich, mehr Gewicht haben, als wir ahnen, weil es angeschlossen ist an den einen Mittler, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Prinzip der Menschwerdung macht deutlich, Gott hat sich entschieden, Menschen in seine Wege einzubeziehen. Darum haben selbst unscheinbare Gebete einen Platz in seiner Geschichte mit der Welt. Wer auf den einen Mittler schaut, gewinnt Ruhe, weil nicht wir die Brücke zu Gott schlagen, und zugleich neuen Mut, sich mit seinem kleinen Anteil nicht zurückzuhalten. So kann aus dem Gefühl, vor der Not der Welt zu klein zu sein, eine stille Zuversicht werden, Christus steht zwischen Gott und den Menschen, und unser Beten reiht sich ein in sein großes Mittlersein. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.